herzlichen Dank für die netten einleitenden Worte. Es ist richtig, dass ich Sprecher der Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik bin. Die Gruppe hat sich 1975 konstituiert und uns gibt es jetzt seit 40 Jahren, eine lange Zeit bundesdeutscher Zeitgeschichte. Und da sind wir auch stolz drauf, dass wir noch nie von irgendjemandem auch nur einen Euro genommen haben, weil wir unsere wissenschaftliche Unabhängigkeit immer bewahren wollten, im Gegensatz zum Sachverständigenrat, der ja von der Bundesregierung bezahlt wird, aufgrund des Gesetzes, das 1963 ja erlassen wurde, der SVR, der Sachverständigenrat, der die Aufgabe hat, eben für die jeweilige Bundesregierung einmal im Jahr die wirtschaftliche Lage Deutschlands einzuschätzen. Übrigens sollte ja eigentlich, so steht es im Gesetz, jedes Jahr auch einen Verteilungsbericht geben. Das ist irgendwie da auf der Strecke geblieben, da erinnert man sich nicht dran, dass dieser Verteilungsbericht doch eigentlich Aufgabe ist. Das machen dann aber andere, unter anderem machen wir das dann auch, dass wir ja ständig auch über Umverteilung und Verteilungsfragen in Deutschland berichten.
Entschuldigung, ich habe eine ganz kurze Frage. Ist es verständlich?
Immer noch. Ja. Ja. Gut, ich kann auch, ich kann auch einen Takt. Ja, normal, aber sonst kann man, aber ich brauche eigentlich kein Mikro. Ich glaube, man kann mich hinten verstehen. Ja, ich habe eine kleine Broschüre gemacht, im Patt Verlag, auch ein kleiner alternativer Verlag in Bergkamen, noch Chancen für Wachstum und Beschäftigung, Wachstumskritik, Arbeitszeitverkürzung fordern. Sie wissen vielleicht, dass ich ein Initiator bin mit dem Kollegen Professor Masserat. Wir haben vor jetzt knapp vier Jahren, ja einen Aufruf gestartet, die 30-Stunden-Woche einzufordern. Und zwar bei vollem Lohn- und Personalausgleich. Und wir sind da bisher leider nicht durchgedrungen, dass man so sagen darf. Es hat zwar kurze Zeit viel Aufregung um diesen Brief gegeben, den Masserat und ich verfasst haben, der dann auch abgedruckt worden ist auf Seite 1 sogar der Taz. Und das war der Rosenmontag 2013. Das war aber leider der Tag, an dem der Papst dann nachmittags zurücktrat. Und da waren wir abends dann wieder nicht mehr in den Nachrichten, sonst wären wir damit in der Tagesschau um 8 Uhr gewesen, in den Heute-Nachrichten gewesen. Da waren Kamerateams sowohl beim Masserat als auch bei mir in der Hochschule. Das war alles aufgenommen. Aber dann sind wir leider dem Rücktritt des Papstes, also offensichtlich meint der da oben, ist auch nicht gut mit uns. Aber wie dem auch sei, diese 30-Stunden-Woche, wohlgemerkt bei vollem Lohn und Personalausgleich, der Personalausgleich ist dabei wichtig, werden wir heute in meinem Vortrag noch sehen, findet leider keine Resonanz in den Gewerkschaften. Ich kann es mir nicht erklären, weil Tarifpolitik ist ja traditionell eigentlich immer von zwei Säulen getragen. Einmal klassisch von der Lohnpolitik, klar. Und die zweite Säule ist die Arbeitszeitfrage. Immer historisch in der Arbeiterbewegung gewesen. Die Forderung nach einer kürzeren Arbeitszeit, 40-Stunden-Woche zunächst und so weiter. Aber das verfängt offensichtlich nicht mehr und ich bin da ja in bester Gesellschaft mit dem wahrscheinlich größten Ökonomen des 20. Jahrhunderts, mit dem Briten John Maynard Keynes, der schon in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts, muss man ja jetzt sagen, die 15-Stunden-Woche vorhergesagt hat, und zwar etwa für diese Zeit, wo wir uns jetzt hier befinden. Er hat ja eine Prognose gewagt und hat gesagt, dass die kapitalistische Ökonomie sich so hochproduktiv entwickeln wird, dass man die Arbeitszeit drastisch immer mehr verkürzen kann. Und er hat dann auch gesagt, er hofft, dass die Politik dann so weise ist und dies auch begleitet und umsetzt. Sonst würde er allerdings Schlimmstes befürchten. Ich muss leider sagen, Keynes nach oben geschickt, die Menschen sind nicht weise geworden, die Politik schon erst recht nicht und auch das Kapital nicht. Und wir setzen nicht auf Arbeitszeitverkürzung, die dringend notwendig wäre, sondern wir setzen auf das Gegenteil, ist gerade gesagt worden, wir setzen auf Arbeitszeitverlängerung. Was auch einzelwirtschaftlich, also betriebswirtschaftlich betrachtet, durchaus rational ist, auch für den einzelnen abhängig Beschäftigten, weil wenn er reale Einkommenskürzungen erfährt, wahrnimmt, versucht er natürlich durch Ausdehnung seiner Arbeitszeit sein Einkommen zu halten. Das wissen wir auch in der Theorie seit der Dissertation von Wolfgang Stützel, der dieses schon 82 empirisch gezeigt hat, dass die Menschen eben dazu neigen, auch sicherlich auch ein Stück weit aus Existenzängsten heraus, aber auch aus egoistischen Gründen heraus, wenn ihr Einkommen bedroht ist, sie durchaus bereit sind, dann auch mehr zu arbeiten, anstatt sich rational zu verhalten, was ja sogar die neoklassische Arbeitsmarkt, die Angebotsfunktion zeigt. Rational verhält sich der Abhängige nur dann, wenn er mehr Arbeitskraft anbietet, wenn der Reallohn steigt. Und wenn der Reallohn sinkt, verhält er sich nur dann rational, wenn er weniger Arbeitskraft anbietet. Deshalb hat Stützel das ja die Anomalie genannt, also die anormale Arbeitsangebotsfunktion als Antwort auf die neoklassische, rationale Arbeitsangebotsfunktion. Das heißt, wir fallen selbst hinter das neoklassische Gebäude zurück. Und Keynes hat dies ja auch schon vorhergesagt, obwohl er sich eigentlich mit der Lohnfrage ja wenig beschäftigt hat, er hat ja mehr eine makroökonomische Beschäftigungstheorie entwickelt, dass dieses Verhalten, dieses individuelle Verhalten dann für den Einzelnen zwar rational ist, es schlägt aber in Gänze dann auf das System, ja, irrational, sozusagen kontraproduktiv zurück. Denn ist ja klar, wenn dann alle wieder mehr anbieten, bei immer mehr fallenden Lohn, verfällt der Lohn aufgrund des Überangebotes an Arbeitskraft noch mehr. So, und wir haben dafür ja auch in Deutschland den Befund, den sauberen empirischen Befund, der zeigt sich im Prekariat. Arbeitsmärkte hatten ja in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg, wenn wir mal so von ersten Nachkriegsjahren noch absehen, noch nie so eine Prekarisierung, noch nie so einen Prekarisierungsgrad erreicht wie heute. Deshalb waren die Gewerkschaften, insbesondere gilt das ja für die Dienstleistungsmärkte, nicht mehr in der Lage, die Tarifautonomie, die ja in der Verfassung Artikel 9 Absatz 3 ja garantiert ist, sie überhaupt zu exekutieren. Das heißt, sie mussten den Staat zu Hilfe rufen. Das ist eine Verletzung, eine verfassungsrechtliche Verletzung, weil der Staat hat da nichts zu suchen in Tarifverhandlungen, aber weil die Gewerkschaften eben dies nicht mehr vermochten, diesen Verfall, diese Anomalie sozusagen, diesen endlosen Fall zum Stoppen zu bringen, eben den gesetzlichen Mindestlohn einzufordern. Den haben wir ja jetzt auch seit dem 1.1.2015 mit 8,50 Euro, gerade ist ja beschlossen worden, ihn zu erhöhen auf 8,84, glaube ich, soll er ja zum 1.1.2017 dann angepasst werden. Das ist immer noch ein Armutslohn. Das muss man nur mal ja mit 40 Stunden in der Woche hochrechnen. Brutto, dann die Abzüge, die runtergehen, also netto, dann bin ich immer noch in der Armut. Und das Verwerfliche daran ist ja, dass diese prekarisierten Arbeitsmärkte, die wir in Deutschland haben, 8 Millionen Menschen befinden sich da zurzeit etwa drin, die arbeiten, ja, die sind nicht arbeitslos, wohlgemerkt, die arbeiten, sind aber prekarisiert mit niedrigsten Einkommen, dass sie ja doppelt bestraft werden. Sie haben heute nichts, Sie sind heute arm, obwohl sie arbeiten, und wer heute arm ist und nichts hat, ja, der hat im zweiten, im Alter mit seiner Rente erst recht nichts. Und man schickt sie sozusagen zweimal sehenden Auges in die Armut. Wenn ich Zyniker wäre, dann könnte ich sagen, dann darfst du dir dann aussuchen, was schlimmer ist. Arm zu sein, wenn du jung bist und arbeiten musst, oder arm zu sein, wenn du alt bist. Ja, das ist leider die Situation. Und die Antwort der Neoliberalen, die die Welt ja angesteckt haben mit ihrem Paradigma, das Öffentliche taucht nichts, das Öffentliche ist zu verwerfen, nur das Private ist gut, wir müssen alles privatisieren, wir müssen in den letzten Winkel eindringen und das Öffentliche zu einem privaten Faktor machen. Man scheut sich da ja selbst vor der Bildung nicht mehr. Ich hätte mir nicht vorstellen können, dass wir jemals in Deutschland so viele private Hochschulen haben, wie wir sie mittlerweile haben, so viele Privatschulen haben, wie wir sie mittlerweile haben. Die erste private Universität, die feiert ja hier in Nordrhein-Westfalen die Gründung, nämlich in Wittenherdecke. Das war ja die erste, die es ja übrigens nie geschafft hat, ohne Staatsgeld übrigens auszukommen. Aber wie dem auch sei, überall dringt das private Primat sozusagen ein in den letzten Winkel. Der Markt soll alles regeln über ein Wettbewerbsprinzip. Und da muss man wissen, da habe ich ja übrigens auch eine Studie hier im Pad Verlag gemacht, wo bitteschön geht es hier zur Marktwirtschaft. Das ist ja nur noch was für Naive, ja, die dann glauben, wir hätten eine Marktwirtschaft. Eine Marktwirtschaft, die hat man, wenn alle Akteure ohnmächtig sind, wenn jeder Anbieter so klein ist, dass er keine Macht hat, jeder Nachfrager so klein ist, dass er keine Macht hat. Davon wahrscheinlich hat es das sogar nie gegeben. Aber wir haben heute weltweit eine Vermachtung in der Wirtschaft erreicht durch ein paar Global Player, und da bin ich der Hochschule, der Universität in Zürich, der ETH, die das ja vor ein paar Jahren untersucht hat, dass der Befund ist ja grausam, dass 147 transnationale Konzerne, davon sind übrigens 50 der Finanzwelt zugehörig, dass die weltweit das Sagen haben, auch über ihre Vernetzungen. So, und wahrscheinlich sind es jetzt nur noch 140, weil, wie Karl Marx es ja mal wunderschön ausgedrückt hat, ein Kapitalist schlägt viele andere tot über das Konkurrenzprinzip, und sie wollen alle die Herrschaft. Jeder Unternehmer träumt jede Nacht davon, ach, wie schön wäre das doch, einmal Monopolist zu sein. Einige wachen da allerdings dann schweißgebadet auf und kommen dann doch noch in der Realität an, aber viele eben auch nicht mehr. Und das zeigt sich ja auch, die ganze Widersprüchlichkeit, hochaktuell jetzt gerade mal wieder am VW-Fall, wo es da gewagt hat, einen Lieferant aufzumucken und Volkswagen nicht mehr beliefert hat, was dann passierte. Und da sehen wir auch, wie die Machtstrukturen, ich habe das genau beobachtet, wie im Politischen hier die Machtstrukturen laufen und wie ohnmächtig auch hier die IG Metall war. Sie hat sich da mit keinem Satz zu geäußert, weil das ist natürlich vermintes Gebiet. Weil beim Zulieferer gibt es IG Metall-Mitglieder und bei Volkswagen auch. Für wen soll denn jetzt bitte schön der IG Metall-Vorstand Partei ergreifen? Das zeigt auch die Widersprüchlichkeit, die immanente Widersprüchlichkeit der kapitalistischen Ordnung. Volkswagen ist ganz klar der Ausbeuter, natürlich. Ein Lieferant überlegt es sich 5-mal. Nee, 20-mal. Nein, 50-mal. Volkswagen die Stirn zu bieten und zu sagen, wir beliefern euch nicht mehr. bevor ich das mache, muss ich so am Ende sein, muss ich so gepresst und ausgebeutet worden sein, dass das sozusagen die letzte Möglichkeit ist. Vielleicht war es ja auch Selbstmord aus Angst vor dem Tod. Volkswagen ist einer der schlimmsten Ausbeuter am Beschaffungsmarkt. Das ist hinlänglich bekannt. Natürlich ist Ford das auch. Und Daimler und BMW, das machen sie alle. Die schlimmsten sind übrigens die Handelsgiganten. Volkswagen ist natürlich jetzt unter der Bredouille, in der sie nun mal stecken, wegen des Abgasskandals. Da will man natürlich gucken, wo können wir denn wenigstens einen Teil der Strafen, die da jetzt auf uns zukommen, wieder reinholen. So, und jedes Unternehmen ist immer mit zwei Märkten verbunden. Nicht nur mit dem Absatzmarkt, sondern auch mit den Beschaffungsmärkten. So, und auf beiden Märkten gibt es Ausbeutungspotenzial. Und es kann durchaus sein, dass auf den Absatzmärkten sogar diese Unternehmen in einem intensiven Wettbewerb stecken, was sie tun. Dann bedienen sie sich an den Beschaffungsmärkten. Und weiser Kaufmann hat mal gesagt, der Einkauf ist sowieso immer nur der Gewinnbringer. Dann gehe ich gleich an die Beschaffungsmärkte und beute da entsprechend die Lieferanten aus. Das zeigt auch die Macht, der Machtmissbrauch, die Ohnmacht der Politik. Und wenn ich mir dann so einen Ministerpräsident wie den Wilder angehört habe, wie ein Häufchen Elend vor laufender Kamera er da rumstotterte, das könne man noch nicht machen, aber die da ihm die Stirn gezeigt haben, nämlich Volkswagen, diese beiden Unternehmen sind in seinem eigenen Bundesland. Da ist er ja auch für kritisiert worden, da hat er sich dann ja auch entschuldigen müssen, dass er da Partei, er sitzt ja auch im Aufsichtsrat, das Land Niedersachsen ist ja nach wie vor Mehrheitsaktionär bei Volkswagen, das kommt ja noch oben drauf, dass hier quasi ein öffentliches und teilöffentliches Unternehmen, jedenfalls wo die Mehrheit der Aktien beim Land liegen, da muss man sich ja nur mal auch die Geschichte des Volkswagen-Konzerns anschauen, woher die herkommen. Die sind ja auf der grünen Wiese von Hitler, von diesem Verbrecherregime sind sie ja als Kriegsmaschinerie für die Fahrzeugindustrie konstituiert worden. Und was die Alliierten dann damals ja der Belegschaft das Werk zurückgegeben haben und dass die Belegschaft es dem Land weitergegeben hat, da kann ich nur sagen, so geht das nicht. Aber das zeigt auch nur die Widersprüchlichkeit. Die elende Widersprüchlichkeit. Und einen Widerspruch kann ich nun mal nicht aufheben. Geht nicht. Widerspruch kann ich nicht aufheben. Der bleibt immer da im System. Ich muss das System beseitigen, dann ist der Widerspruch weg. Sonst ist er immer wieder da. Ich sage das auch, der Tarifvertrag, jeder Tarifvertrag, der abgeschlossen ist. Die Tinte ist noch nicht trocken. In dem Moment, in der Nanosekunde, wo dieser Vertrag unterschrieben ist, da ist der Frieden da. Da ist der Widerspruch weg. Die Tinte ist noch nicht trocken. Unterm Tarifvertrag, da ist der Widerspruch schon wieder da. Und weil er eben nicht aufhebbar ist. Ich kann ihn nur versuchen zu kanalisieren über den elenden Kompromiss, kollabiert das System. Er bleibt immanenter Widerspruch. Jetzt ist ja die Antwort der Neoklassik schon immer gewesen und der pervertierten Variante der Neoklassik, das ist ja letztlich das Neoliberale, dass Wachstum der Heilsbringer ist, dass man über Wachstumsprozesse alles befrieden kann. Alle faseln und plappern dieses Wort Wachstum nach. Bei vielen habe ich sowieso den Eindruck, die verstehen von den Dingen überhaupt nichts. Aber hört sich erstmal gut an, mit Wachstum können wir das alles befrieden. Ja, Wachstum ist ein Befrieder. Wachstum befriedigt. Wenn man in einer Volkswirtschaft kein Wachstum hat, das kann man gerade studieren in Griechenland. Die haben nicht nur kein Wachstum, sondern die haben 40% verloren. Mit katastrophalen Implikationen. Aus Griechenland hat man eine Elendsökonomie gemacht. Punkt. Weil die Wirtschaft so brutal geschrumpft ist. Will man das? Wozu das dann führt, eine Elendsökonomie? Das bleibt ja auch nicht nur im Ökonomischen. Dass das Verelendung bedeutet, das ist ja schon schlimm genug. Aber die ökonomischen Verhältnisse, die wirken ja auch dann auf die politischen Verhältnisse. So, und wir sehen ja, wie die politischen Verhältnisse auch, was die Rechtslastigkeit in Griechenland anbelangt, würde ja sogar die These aufstellen, also oder erstmal fragen, was wäre, wenn Deutschland einen solchen Wachstumseinbruch in den letzten 7 Jahren gehabt hätte, wie die Griechen ihn erleiden. Wie wären in Deutschland dann die politischen Verhältnisse? Da würde ich eine Prognose wagen. Da würde wahrscheinlich schon Deutschland wieder Schlimmstes rufen. Und ich wüsste auch, wie der Bundestag aussieht. Da müsste ich aber wahrscheinlich Deutschland verlassen, weil mich würden sie wahrscheinlich totschlagen. Also von daher kann man nur sagen, alle Achtung vor dem griechischen Volk, dass das da politisch noch nicht solche Folgen zeitigt im Politischen. Denn die Verelendung, die ist da aufgrund einer brutalen Wachstumsbeschränkung oder eines Wachstumseinbruches eine absolute Katastrophe. Wenn Ärzte in Krankenhäusern nicht mal mehr operieren können, weil Verbandsmaterial fehlt, ja, in so einer Wirtschaft möchte ich nicht leben. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe da kein Verständnis für, wenn man, oder anders formuliert, man kann natürlich eine Verzichtsökonomie ausrufen. Ja, kann man. Dann muss man aber auch sagen, was das bedeutet. Und wenn ich hier nach Wuppertal reinfahre und heute Abend hier reingefahren bin, dann würde ich mal sagen, Wuppertal verträgt viel Wachstum. Die Stadt ist ja mit blankem Auge, da ist der Verfall ja sichtbar. Da sind auch nicht nur in Wuppertal, habe ich den Eindruck, die Straßen. Aber das ist ja auch nicht nur in Wuppertal so. So, wenn ich dann nach Infrastruktur rufe, die notwendig ist, weil das Land völlig unterinvestiert ist, dann rufe ich allen Wachstumskritikern zu, wie bitteschön soll denn das wieder in Ordnung gebracht werden ohne Wachstum. Ja, wenn ich eine Straße repariere, wenn ich ein Haus anstreiche oder was weiß ich mache, dann ist das Wachstum. Punkt. Also da habe ich schon manchmal den Eindruck, dass Menschen, es gibt da ja auch ein paar Ökonomen, aber meistens sind das gar keine Ökonomen, das sind Sozialwissenschaftler, das sind Politologen, wo ich dann manchmal auch sage, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ich mische mich da auch nicht so sehr in die Politikwissenschaft ein als Ökonom oder auch in die Soziologie, weil ich davon zu wenig verstehe. Aber dann kann ich manchmal auch nur einem Politikwissenschaftler und Soziologen empfehlen, sich aus ökonomischen Sachfragen rauszuhalten. Da müssen andere auch 5, 6 Jahre für studieren. Und weil es da einfach auch an Nichtwissen fehlt und auch an Konsequenzen, die das impliziert. Natürlich, und wir sagen das in der Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik seit 40 Jahren sicherlich nicht. Damals, anfangs, spielte die Umwelt auch noch nicht die Rolle, so Mitte der 70er Jahre. Aber spätestens, wir haben den Begriff qualitatives Wachstum geprägt. Weil wir damals gesagt haben und auch natürlich die Umweltfrage immer im Fokus hatten. Klimawandel, Erderwärmung, ja, das muss man mir nicht erklären, das weiß ich selbst, welche Gefahren das birgt. Aber da zu glauben, mit einer Verzichtsökonomie, da gibt es ja schon einen neuen Forschungsstrang, der nennt sich Mitleidsökonomie. Da bin ich übrigens, am Donnerstag in Bielefeld in der Uni, da findet eine Tagung statt über Mitleidsökonomie. Da hat man mich auch eingeladen zu einer Podiumsdiskussion. Das ist alles gesellschaftlich nicht zielführend. Ja, wir bekommen, das ist natürlich auch immer eine Verteilungsfrage, da wird dann gefeiert die Eröffnung der 1000. Tafel in Deutschland. Ja, also Abendspeisung, Suppenküche. Ja, die hat ja schon einen eigenen Verband gegründet. Ja, das kann man auch unter anderem dann unter so einer Mitleidsökonomie subsumieren. Das ist Verzicht, aber will man so leben? Ich nicht, sage ich in aller Deutlichkeit. Das ist nicht ein Zukunftsmodell, das trägt. Und wenn man Umweltgüter, die notwendig sind, um die Umwelt auszusteuern, weil es ohne Frage notwendig ist, dann braucht man dafür Technik, dann braucht man dafür auch wieder Wachstum und vor allen Dingen eine verelendete Ökonomie, die fragt nicht nach Umweltschutz. Sie fragt nicht mehr nach Umweltschutz. Wenn es für die Menschen ums blanke Überleben geht, fragt keiner mehr, ob die Umwelt auch jetzt geschützt ist. Umweltschutz findet statt in reifen Gesellschaften, in entwickelten Gesellschaften, in wohlhabenden Gesellschaften. Da kommt auch Umweltschutz zum Tragen und nicht in Ökonomien, die verelendet sind. Deshalb ist Deutschland auch, sicherlich jetzt nicht großartig zu loben, aber in Sachen Umwelt wesentlich weiter als zum Beispiel die europäischen Südländer, wo die Umweltfrage nicht die Rolle steht, auch nicht die Internalisierung in den wirtschaftlichen Kreislauf. Da wird ja dann immer kritisiert, die Ökonomen messen Wirtschaftswachstum nach wie vor an dieser umfassenden Größe des Bruttoinlandsproduktes. Ja, das ist richtig. Und dann wird weiter gesagt, da wird Umwelt ja falsch verbucht. Da wird ja dann sogar der Umweltschaden positiv verbucht. Da wird ein Unfall auf der Autobahn, wo ein Kraftfahrzeug oder womöglich sogar Menschen zu schaden, wird positiv verbucht. Ja, das ist so. Ja und? Wo ist das Problem? Ändert das irgendwas an Umweltschutz? Ändert das irgendwas an Umweltschädigung? Die Schattenarbeit geht da übrigens auch nicht ein. Jedenfalls nicht richtig, die Schwarzarbeit. Die aber stattfindet, wie hoch sie auch immer sein mag. Das ist ein Schaden, der angerichtet wird, gesellschaftlich, der aber auch nicht adäquat in diese Messgröße Bruttoinlandsprodukt einfließt. Da gibt es aber jetzt Berichtigungen, die zumindest über grobe Indikationen schätzungsweise auch Schwarzarbeit berücksichtigt, weil man erkannt hat, dass das auch in den einzelnen Volkswirtschaften natürlich mehr oder weniger, die mag in Italien höher sein und in Portugal als in Deutschland, aber auch hier in Deutschland findet sie natürlich statt. So, auch das ist ja verdecktes Wachstum. Da wird ja Arbeit real, da wird ja was geschaffen, da wird ja eine Leistung durch Arbeit, durch Menschen, Menschen können sowieso nur die Leistung letztlich erbringen, wird ja ein Wert geschaffen, der aber nirgendwo verbucht wird, obwohl er realiter vorhanden ist. Also Umweltschutz ist ganz wichtig, wie vielleicht sogar die wichtigste Frage der nächsten 100 Jahre, würde ich so sehen. Aber bitte nicht mit einer verelendeten Ökonomie. Das geht nicht mit einer Verzichtsökonomie. Die ist auch überhaupt nicht aussteuerbar. Denn man muss mir dann mal erklären als Ökonom, wer denn entscheiden soll, was wachsen soll, was noch wachsen soll, was stagnieren soll und was überhaupt nicht mehr wachsen darf. Wer entscheidet das denn? Das ist nicht entscheidbar. Natürlich könnte man sagen, das soll Politik entscheiden. Ja, dann sind wir aber in einem totalitären Regime am Ende, dass da ein paar wenige entscheiden, wer sich noch wie zu bewegen hat. In so einer Gesellschaft möchte ich auch nicht leben. Wir können es dann nur über den Markt aussteuern. Das muss dann über ein funktionierendes Preissystem gehen, damit auch die Allokation, die ganz wichtig ist, damit die auch Befriedigung findet in einer Volkswirtschaft. Sonst funktioniert das nicht. Und das Problem ist, dass wir haben, dass dieses Preissystem versagt. Wir haben viel zu viele Güter, die zu preiswert in den Markt gebracht werden, andere zu teuer. Ja, und wir sehen auch, wenn dann mal wirklich die Regierung ernst macht zumindest ein bisschen ernst macht mit Umweltschutz, sehen wir, was passiert ist mit dem Erneuerbaren Energiegesetz für die erneuerbaren Energien mit dem EEG. Da gilt dann am Ende der Satz, wasch mich, aber mach mich bitte nicht nass. So nach dem Motto, die EEs, die Erneuerbaren, finden wir ja eigentlich alle gut, aber zahlen dafür, bitte, ich doch nicht. Das sollen die anderen. Das geht natürlich gar nicht. Und da sieht man dann auch, wie weit die Solidarität in Sachen Umweltschutz reicht. Die reicht dann bei vielen nicht mal bis zur Nasenspitze. Und die ist bekanntlich dem Körper ganz nah. Und das zu entscheiden, kann nur über ein internalisiertes Preissystem erfolgen, was ja über das EEG-Gesetz gemacht worden ist, mit den Anreizen, eben Erneuerbare nachzufragen, Windkraft, PV-Anlagen und so weiter. Da ist die Regierung jetzt aber auch schon wieder, vor allen Dingen Gabriel, da muss man die Umweltministerin Hendricks loben, die ja durchaus da auch in Paris letzten Jahres auf der Klimakonferenz eine ganz hervorragende Rolle gespielt hat, dass Gabriel hier auch mal wieder der große Versager ist und das Gesetz jetzt wieder zurückgenommen worden ist, berichtigt worden ist, der Ausbau ist hier teilweise zurückgenommen worden, was bedeutet, dass wir die Klimaschutzziele, die zumindest in Deutschland jetzt ja noch ratifizieren muss nach Paris, dass wir die 100% bis 2050 nicht erreichen werden. Da brauche ich kein großer Prognostiker sein, um diesen Tatbestand festzustellen. Und wenn wir das nicht schaffen in Deutschland, wir sind die 5. reichste Volkswirtschaft der Welt, ja, bitteschön, wer soll das denn dann schaffen? Ja, der Kongo wird es nicht leisten und Südafrika auch nicht und auch Portugal nicht und die Spanier und die Italiener auch nicht, ja, und die Griechen, die kämpfen gerade ums nackte Überleben. Also das bitte ich immer zu berücksichtigen, bitte die Dinge rational betrachten und nicht nur aus dem Bauch heraus, das war noch nie hilfreich. Man muss da klaren Kopf bewahren und dann auch das Richtige machen. Nur da versagt natürlich Politik, weil Politik eben auch nicht bereit ist, das Preissystem zu verändern. Die Grünen haben ja mal gefordert, da waren noch zu D-Mark-Zeiten 5 D-Mark sollte ein Liter Sprit kosten. Da haben sie bei der nächsten Wahl dann gleich 4 Prozentpunkte verloren. Danach haben sie sich dann schnell davon verabschiedet. Ja, es ist so. Weil natürlich ein falsches Preissignal zu Fehlallokationen führt. Das ist ganz einfach. Ich kann das nur über den Preis aussteuern. Der Preis, das ist klar, ist auch immer ein Diskriminator, weil er übers Einkommen Menschen auch von der Nachfrage dann ausschließt. Da müssen dann natürlich soziale Flankierungen, wie man sagt heute, Leitplanken eingebaut werden. Aber man muss es machen. Und Politik macht es leider nicht. Wenn man sich mal den Wachstumsprozess in Deutschland anschaut, seit der Wiedervereinigung, also da liegen uns Ökonomen ja Zahlen dann ab 91 vor, amtliche statistische Zahlen, dann war das ja gar nicht so dolle mit dem Wachstum in Deutschland. Ich habe das alles mal hier mühselig nochmal zusammengestellt und die entscheidende Wachstums- oder der Indikator für Wachstum ist ja das BIP, das Bruttoinlandsprodukt, das wir dann immer als Ökonomen nominal betrachten und real. Nominal, da stecken noch die Preissteigerungen drin und real, da sind dann die Preise, die Preissteigerung, die Inflationsrate rausgerechnet. So, wenn ich Sie mal frage, wie hoch war denn von 1991 bis 2015 das jahresdurchschnittliche nominale Wachstum in Deutschland?
1,2.
Nein, das ist falsch. Das waren 2,7%. Und das reale Wachstum, da liegen Sie dann der Zahl 1,2 ganz nahe. Die Zahl lautet nämlich 1,3%. Und wir müssen ja das reale Wachstum, also das preisbereinigte Wachstum sehen. Das ist ja das, was an Mengen, ja stofflich sozusagen, dann mehr an Gütern zur Verfügung stand, waren das nur jahresdurchschnittlich 1,3%. Wir hatten von 1991 bis 2015 zweimal negatives Wachstum, einmal 1993 mit minus 1,0%, dann 2003 nochmal mit minus 0,7%, dann der schlimme große Wachstumseinbruch 2009 aufgrund der weltweiten Finanzkrise mit minus 5,6%. Übrigens hatte Deutschland noch nie einen solchen Wachstumseinbruch wie im Jahr 2006 mit minus real, also preisbereinigt, minus 5,6%. Weniger Güter, die stofflich produziert wurden. Und das ergab dann aber eben jahresdurchschnittlich auch nur diese 1,3%. Und wir haben ja alle gesehen, da muss ich dann ja auch nicht Griechenland zitieren, wir haben ja gesehen, was 2008 dann einsetzte, 2009, als in Deutschland dann das Wachstum brutal einbrach. Auch 2007 hatten wir noch eine Wachstumsrate von 3,3 real, die sackte dann noch schon krisenbedingt 2008 auf 1,1% ab und dann kam mit dem Timelag, das ist ja immer mit dem Timelag versehen, kam dann der große Einbruch 2009. Welche Folgen das hatte, welche Auswirkungen das hatte auf die Arbeitsmärkte, auf die Arbeitslosigkeit. Es musste Kurzarbeit eingeführt werden, eine verschärfte Kurzarbeit. Die Arbeitszeitkonten sind geplündert worden. Die Bundesregierung musste zwei bastard-keynesianische Konjunkturprogramme auflegen. Die haben sich ja bekreuzigt im Hinterzimmer, dass sie den alten Keynes aus der Gruft wieder ausgraben mussten. Denn am Vorabend haben sie noch erzählt, Konjunkturprogramme seien des Teufels Werk. Aber sie mussten es machen, um über ein Defizit-Spending, was natürlich dann in der Verschuldung, in der Staatsverschuldung letztlich angekommen ist, um den totalen Zusammenbruch nicht zu riskieren, mussten sie den alten Keynes wieder ausgraben. Und nachdem sich das dann in Deutschland zumindest wieder erholt hatte, 2010 lag die Wachstumsrate schon wieder bei 4,1%, dann hat man den Keynes ganz schnell wieder in die Gruft gelegt, da, wo die Neoliberalen der Auffassung sind, wo er auch hingehört. Wenn man das mal sich in absoluten Zahlen anschaut, in kumulierten absoluten Zahlen, dann hat Deutschland nominal, also inklusive Preissteigerungen von 91 bis 2015, 56,2 Billionen Euro an Werte produziert. 56,2 Billionen Euro von 91 bis 2015. So, dieses Wachstum, falsch ausgedrückt, dieser Wert, dieser kumulierte Wert, der teilt sich dann auf immer auf vier Größen in seiner Verwendung. Die erste Größe ist dann natürlich der private Konsum, den wir ja alle so leben. Das Schlickern, das Konsumieren davon, also von den 56 Billionen, sind 31,8 Billionen in den privaten Konsum geflossen. Die sind weg. Da ist nichts mehr von da. Die sind verschlickert worden, konsumiert worden für die schönen Dinge des Lebens, die wir alle so lieben. Und da fängt ja dann bereits aber die erste große Ungerechtigkeit an. Denn diese Konsumtion von 31,8 Billionen aus dem BIP, die war ja nicht gleich verteilt. Die war ja nicht gleich verteilt. Da ist die Armenspeisung drin, der Arme, der konsumieren muss, um zu überleben. Und da ist der Luxuskonsum des Reichen drin. Da fängt bereits die Verteilung. Da muss man bereits die Verteilungsfrage stellen, wer erhält denn die Güter? Wer hat sie denn zum Konsumieren erhalten? Der eine konnte sich einen Porsche kaufen und von 91 bis 2015 hat er sich bestimmt jedes Mal ein neues Modell, fünf neue Porsche gekauft. Einer kostet 150.000 und der andere konnte sich ein Fahrrad kaufen oder vielleicht nicht mal das. Aber es ist Konsum, völlig ungleich verteilt, wo nichts mehr von da ist. Nichts, nicht ein Euro, das ist weg. Also nochmal, von 56,2 Billionen sind 31,8 Billionen weg. Beck konsumiert worden. Völlig ungleich verteilt. Auch damit mit Lebenschancen, mit Lebensbedingungen, völlig ungleich verteilt. Zweite Verwendungsgröße ist der staatliche Konsum. Der Staat konsumiert, er bringt dafür aber natürlich auch eine Leistung. Das ist der Konsum einmal der Staatsbediensteten, die unterhalten werden müssen. Da spricht man beim Beamten auch von einer Alimentierung. Das ist aber auch der Konsum in Form eines Staatsverbrauchs, der sich in Straßen wiederfindet, die da eingehen, Schulen, Infrastruktur, wo aber letztlich auch über Abschreibungen ein Werteverzehr stattfindet, wo nichts mehr von vorhanden ist. Wie hoch ist diese Zahl? Diese Zahl beträgt kumuliert von 91 bis 2015 10,6 Billionen Euro. Jetzt kann man diese beiden Zahlen natürlich auch relativieren, das heißt in Prozent ausdrücken. Wenn man dann die 56,2 Billionen 100% setzt, dann ging für den privaten Konsum 56,6% dabei drauf und für den staatlichen Konsum 18,9%. Die dritte Größe in der Verwendung ist die Investition. Die Investitionen, und zwar die Bruttoinvestitionen, also nicht die Nettoinvestitionen, Brutto, Netto, dazwischen liegen die Abschreibungen. Die Bruttoinvestitionen lagen insgesamt, also sowohl beim Staat als auch bei den Privaten, bei 11,6 Billionen Euro kumuliert. Das machte 20,6% aus. Und dann bleibt noch eine dritte Größe, eine letzte Größe, das ist der sogenannte Außenbeitrag. Das ist der Saldo zwischen Exporten und Importen. Und da überwog bei uns Deutschen, wir sind ja auch Exportweltmeister, wie man so flapsig sagt, lag der Exportüberschuss bei 2,1 Billionen Euro. Von 91 bis 2015 hat Deutschland also 2,1 Billionen Euro an Gütern mehr exportiert als importiert. Das waren aber nur, in Anführungsstrichen, 3,8%. Eigentlich müsste hier eine Null stehen. Wir sind in den letzten Jahren sogar hochgelaufen auf 7-8%. Wir werden wahrscheinlich in diesem Jahr gegen 8% laufen. Wir haben deshalb ja auch schon eine Klage im Haus der EU-Kommission, weil wir gegen dieses Gesetz, dieses ökonomische Gesetz, dass der Außenbeitrag null zu sein hat oder zumindest nahe null zu sein hat, permanent verstoßen. Aber wenn man mal den langen Zeitraum jetzt nimmt von 91 bis 2015, dann ist die Zahl immer noch von null entfernt, aber nicht wie in den letzten Jahren mit 7-8%, sondern der langfristige Durchschnitt heißt dann eben nur in Anführungsstrichen 3,8%. Das Entscheidende in einer Volkswirtschaft, was den Wachstumsprozess anbelangt, ist aber immer nur die Nettoinvestition. Das heißt, das, was an Bruttoinvestitionen nach Abzug der Abschreibungsbeträge, was ja Werteverzehr ist, das ist ja auch weg, ist ja auch verschlissen, dann noch an Nettoinvestitionen überbleibt. Und das ist auch noch wirklich vorhanden. Und da heißt die Zahl für die Bundesrepublik Deutschland seit der Wiedervereinigung kumuliert, als kumulierte absolute Zahl, von 91 bis 2015 nur 2,2 Billionen Euro. Das heißt, von den 56,2 Billionen Euro Bruttoinlandsprodukt sind realiter übrig geblieben und noch vorhanden als Substanz und auch als Zuwachs, auch als Reichtumszuwachs 2,2 Billionen Euro. Mehr nicht. Mehr nicht. Lass mich noch eben zwei Sätze sagen, dann gerne eine Zwischenfrage. Dann muss man sich natürlich angucken, in der sogenannten gesamtwirtschaftlichen Vermögensänderungsrechnung, wem gehören diese 2,2 Billionen Nettoinvestitionen? Die haben ja Eigentümer, die sind ja nicht herrenlos. Und man muss sich angucken, die Verteilungsrechnung bezogen auf die volkswirtschaftlichen Sektoren. Und da kennen wir Volkswirte ja nur 5 Konten. Das erste Konto sind die privaten Haushalte. Das zweite Konto sind die Unternehmen, bis auf den Finanzsektor, also Banken, Versicherungen, die werden verbucht im Konto 3. Da wird übrigens auch die Deutsche Bundesbank mit ihrer Bilanz verbucht. Das vierte Konto ist der Staat, Bund, alle Bundesländer, alle Kommunen, alle Städte in der föderalen Dreiteilung. Und das fünfte Konto ist das Ausland. Und wenn man sich da die Verteilung anschaut, dann speisen sich natürlich immer ex post die Investitionen durch die Ersparnis der Volkswirtschaft. Das ist ja bei uns die ex post berühmte Gleichung I gleich S. Also die Summe aller Ersparnis ist ex post immer gleich groß der Summe aller Nettoinvestitionen einer Volkswirtschaft plus minus Außenbeitrag. Und dann kann man in der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung wunderbar sehen, wie sich dieses verteilt. Und wenn man hier in das Konto 1 schaut, private Haushalte, dann hat es hier von 1991 bis 2014, habe ich allerdings jetzt hier nur die Zahlen, Sie finden es auch in meiner Veröffentlichung wieder, weil die Zahlen für 2015, die kommen erst etwa in einem Monat, die kommen von der Deutschen Bundesbank, weil sie die Zahlen verwaltet und weil sie auch die einzige Institution ist, in Zusammenarbeit mit Wiesbaden, also mit dem Statistischen Bundesamt, diese Zahlen zu ermitteln. Habe ich jetzt hier nur die Zahlen von 91 bis 2014, also 2015 fehlt hier noch, aber das ist nicht weiter schlimm. Wenn ich Sie da mal fragen würde jetzt als Einschätzung, um wie viel sind denn die privaten Haushalte in Deutschland, davon haben wir etwa 40 Millionen, sind 82 Millionen Volk, um wie viel sind denn in Summe diese privaten Haushalte reicher geworden? Was meinen Sie? Sagen Sie mal eine Zahl. Dann will ich sie Ihnen nennen. Es waren 3,6 Billionen Euro. 3,6 Billionen Euro Reichtumszuwachs aller privaten Haushalte in Deutschland. Da kann sich ja jetzt jeder hier im Raum, wir sitzen ja nur private Haushalte, mal überlegen, wie er an diesen 3,6 Billionen Euro von 91 bis 2014 an Reichtumszuwachs beteiligt war. Es ist schon interessant, in dem Jahr, wo Deutschland den größten Wachstumseinbruch beim realen BIP hatte mit minus 5,6%, haben die deutschen Haushalte allein in diesem Jahr, 2009, das schlimmste Krisenjahr, seitdem wir Ökonomen Zahlen aufschreiben, 163 Milliarden Euro gespart. 2009, beim Negativwachstum von minus 5,6%. Ja, das zeigt eins, das bestätigen ja auch alle neuesten Studien. Dafür brauchten wir übrigens nicht den Franzosen Thomas Piketty, der das ja in seinem großen Werk ohne Frage toll gemacht hat. Die Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik hat das schon 40 Jahre vorher festgestellt, dass wir eine völlig disproportionale Verteilung nicht nur im Einkommen, sondern natürlich im Vermögen auch haben. Ist ja logisch, wenn das Einkommen ungleich verteilt ist, aus Einkommen entsteht über Ersparnis letztlich ein Vermögensbestand, ja, dann muss das Vermögen auch ungleich verteilt sein. Und wir haben ja die Befunde, dass heute etwa 10% der Menschen in Deutschland, statistisch wird das immer gerechnet, Erwachsenen, das ist statistisch ab dem 17. Lebensjahr, dass denen etwa 66-67% der gesamten Bundesrepublik Deutschland gehören. Ja, 1% etwa 30%. So, das spiegelt sich natürlich auch hier nur in den Zahlen von 91 seit der Wiedervereinigung, ja, bis 2014 wieder, dass eben diese 3,6 Billionen in Summe für alle private Haushalte völlig disproportional verteilt waren. Wenn man sich dann das Konto 2 anschaut, Konto 2 sind alle Unternehmen, dann haben wir auch hier einen Reichtumszuwachs, der eigentlich schon pervers ist, der bei 852 Milliarden Euro kumuliert liegt, was vor allen Dingen deshalb erstaunt, weil alle Unternehmen ja nicht nur mit Eigenkapital arbeiten, sondern auch eben mit Fremdkapital. Und diese Zahl muss man jetzt lesen können aus dem Konto 2, diese 852 Milliarden. Was heißt das? Das heißt, dass die Produzierenden, die Dienstleistungs-, alle die Unternehmen, die irgendwelche Werte schaffen, mit den Menschen, die natürlich dort arbeiten, dass die noch 852 Milliarden kumuliert von 91 bis 2014 an Überschuss generiert haben und wussten nicht mehr, wohin mit dem Geld. Weil sie haben erstens in den jeweiligen Jahren Gewinne ausgeschüttet. Jedes Unternehmen schüttet Gewinne aus. Gewinne werden ja nicht zu 100% tesoriert. Würden die das machen, ja, dann brauchten die nicht 1 Euro Fremdkapital im Laufe der Zeit. Nein, sie schütten aus. Die Ausschüttung aus Konto 2, wo landet die? Richtig, im Konto 1, bei den privaten Haushalten, nämlich bei den Eigentümern der Unternehmen. Zweitens heißt diese Zahl 852 Milliarden Überschuss, sie haben in den jeweiligen Jahren alle Investitionen finanziert, die sie meinen zu finanzieren mussten. Also alle Investitionen, die getätigt werden sollten, wurden getätigt und finanziert. Drittens heißt diese Zahl, dass die Unternehmen alle Verbindlichkeiten, alle Schulden, die sie in den jeweiligen Jahren, sie müssen ja auch Schulden jeweils tilgen, zurückgezahlt und getilgt haben. Und dann sind immer noch diese 852 Milliarden übergeblieben, wo sie einfach nicht wussten, wohin damit. Und man muss auch noch zusätzlich eine vierte Komponente, die häufig vergessen wird, berücksichtigen. Sie haben auch noch Unternehmensaufkäufe, Fusionsprozesse finanziert und das Geld blieb immer noch über. Und sie wussten nicht mehr, wohin damit. Das hat Keynes ja die sogenannte Überschussliquidität genannt, dass S immer größer wird als I, die Ersparnis größer wird als I und dann letztlich eine deflatorische Lücke entsteht, die zur Krise führt, die ja nur der Staat schließen kann, über ein Defizitspending. Aber er muss die räuberische Ersparnis, wie Keynes dieses auch genannt hat, der Reichen, muss er dann bereit sein, auch durch brutale Besteuerung abzuschöpfen. Da sehe ich aber keine Partei, außer der Linkspartei, die diese brutale, zu Recht, diese Besteuerung einfordert. Das dritte Konto ist der Finanzsektor, also die Banken, Versicherungsgesellschaften. Ja, die leiden ja jetzt alle unter dem Niedrigzins. Das nenne ich ja, oder habe ich in einer Veröffentlichung einen atomisierten Kapitalschnitt genannt, der jetzt da vollstreckt wird, weil man nicht bereit ist, im Politischen einen gezielten Kapitalschnitt bei den wirklich Vermögenden vorzunehmen. Das ist wieder dann, wie Adorno und Horkheimer es in den 60er Jahren schon genannt haben, die privilegierte Komplizenschaft zwischen Politik und dem Kapital, dass sie hier die Reichen und Vermögenden nicht angreifen, weil sie als Komplizen sich an die gesellschaftliche Spitze als Elite eigentlich gesetzt haben. Deshalb sind sie dann eher bereit, auch unser Oma das Sparbuch zu plündern, was dann einem atomisierten, also über alle verteilten Kapitalschnitt gleichkommt, der übrigens kein Ende mehr findet. Also wer glaubt, dass die Zinsen ohne eine brutale Kapitalvernichtung, was aber wahrscheinlich kriegerische Prozesse nach sich führte, weil die Reichen das nicht akzeptieren, wer glaubt, die Zinsen kommen jemals noch wieder hoch, der hat von Ökonomie noch nicht mal das Geringste auch nur verstanden. Das wird aber Folgen haben, massive Folgen haben. Und wenn man sich dann nur das Konto 3 anguckt, dann weiß man, worüber ich hier rede, dass der Bankensektor und die Versicherung, muss man hier in einem Atemzug nennen, die übrigens in der medialen Welt überhaupt nicht wahrgenommen werden, das ist mindestens genauso eine Kapitalsammelstelle wie eine Bank, wenn man nur an die Lebensversicherung denkt. Und was man auch wissen muss, das Versicherungsprinzip, das wissen die wenigsten Menschen, die Prämien werden ja immer zu Beginn des Jahres auf einmal fällig. Die Versicherungen verbuchen in den Monaten Januar und Februar Geld, wo sie am Geld ersticken über die Beitragseinnahmen, und das muss dann sofort natürlich angelegt werden. Das ist ja das Versicherungsprinzip, und sie gehen wie jede andere Bank auch dann an die Märkte. Und ich sitze jetzt selbst in einem Aufsichtsrat einer Versicherungsgesellschaft, einer sehr großen, seit Januar. Und ich habe da jetzt 2 Aufsichtsratssitzungen erlebt. Und der Vorstand, der da zuständig ist für die Anlage des Geldes, der heulte, weint, weil er weiß nicht, wohin mit dem Geld. Keiner will es haben. Ich habe ihm dann gesagt, warum er denn heult. Er hätte offensichtlich die Ökonomie nicht verstanden. Ob ich mir Sorgen machen müsste als Aufsichtsrat, so einen Vorstand zu haben, der für die Geldanlage zuständig ist, der heult. Müsste ich mir wohl hoffentlich keine Sorgen zu machen, oder ob wir ihn austauschen müssten, wie einen Vorstand, der nicht heult. Also von daher, ja, Sie begreifen es offensichtlich wirklich nicht, wie Wirtschaft funktioniert. Das ist völlig klar. Und Keynes hat das ja mal die einzelwirtschaftliche Rationalitätsfalle genannt. Sie laufen alle wie Lemminge hinein und sind erschrocken, dass sie aus dieser Falle nicht mehr rauskommen. Das einzelwirtschaftlich rationale Verhalten von jedem Unternehmer, Karl Marx beschreibt es im Vorwort seines Bandes 1, das Kapital, ja, natürlich ist es für den Einzelunternehmer richtig, die Löhne niedrig zu halten, Menschen rauszuschmeißen in der Krise. Verhält sich völlig rational, er kann auch gar nicht anders. Denn wenn er das nicht macht, geht er selbst unter. Aber wehe dem, sie machen alles, dann ist die gesamte Wirtschaft in Gefahr. Das ist die einzelwirtschaftliche Rationalitätsfalle. Das heißt, sie verhalten sich einzelwirtschaftlich völlig rational, und ihr rationales Verhalten führt sie gesamtwirtschaftlich, makroökonomisch alle in den Abgrund. Und das verstehen sie einfach nicht. Diesen Zusammenhang, diesen Kreislaufzusammenhang, der ist einfach nicht in ihren Köpfen. Und das ist jetzt da in den beiden Aufsichtsratsvorsitzungen mehr auch bei diesem Vorstand aufgefallen. Da muss ich denen, glaube ich, wohl nochmal 1-2 Nachhilfestunden geben. Wenn man sich hier dieses Konto anschaut, Finanzinstitute, dann taucht da die Zahl auf 405 Milliarden kumuliert. Von 91 bis 2014. So, und jetzt gucken wir mal in das Jahr 2009 oder 2008 und 2009. Sie erinnern sich, da waren die Gazetten ja jeden Tag voll mit Bankenkrise, Bankensektor vom Exitus. Sie trauten sich nicht mehr, Interbankenkrise und was da alles Böses geschrieben wurde. Und da gucken wir doch mal in die Wahrheit, und die Zahlen lügen nie. 2008 erzielt dieser Sektor einen Überschuss von 26,6 Milliarden Euro. 2009 erzielt dieser Sektor einen Überschuss von 25,1 Milliarden Euro. Ja, die Commerzbank war pleite, Exitus. Sie ist nur durch die Teilverstaatlichung gerettet worden. Aber das hatte bankinterne Gründe, unter anderem, dass sie von der Allianz kurz zuvor die Dresdner Bank übernommen haben. Da sind übrigens die Champagnerkorken im Vorstand der Allianz geflogen, dass sie solche Dumpfbacken gefunden haben, die diese Bank, die Dresdner Bank übernommen haben. Das hatte ganz andere Gründe. Hypo Real Estate, ja, die waren auch pleite, hatte aber auch andere Gründe. Aber wir haben ja Gott sei Dank dieses Drei-Säulen-Modell im Bankensektor mit den Privatbanken, mit den Genossenschaftsbanken und mit den öffentlich-rechtlichen Banken. Das wollten die Neoliberalen ja auch über Brüssel uns kurz vor der Krise kaputt hauen. Ist ihnen ja Gott sei Dank nicht geglückt, aber die ersten kommen schon wieder aus den Löchern und wollen da schon wieder angreifen. Ja, das hat uns gerettet, den Bankensektor, den Deutschen gerettet und mit stabilisiert. Es hat bis auf, glaube ich, die Kieler Sparkasse, wo ein durchgeknallter Vorstand und versagender Aufsichtsrat da Großbank spielen wollte, hat es keine Pleite, keine Insolvenz im Genossenschaftsbankensektor, also Volksbanken und so weiter gegeben, und auch im Sparkassensektor ist mir keine Insolvenz bekannt aufgrund der Krise. Die hat es natürlich im Privatbankensektor bei den Großbanken gegeben. Ja, lieber Josef Ackermann, großkotzig, hast du eine 25-prozentige Eigenkapitalrendite für die Deutsche Bank gefordert und als Bettvorleger bist du geendet und hast während deiner Regentschaft als Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bank im Durchschnitt eine Eigenkapitalrendite von 2,8% realisiert. Lichtjahre von deiner Forderung entfernt, weil sie eben gezockt haben, weil sie eben größenwahnsinnig geworden sind. Und die Deutsche Bank hat, glaube ich, zurzeit 6.000 Prozesse am Hals. Gerade ist ja da die Forderung in den USA alleine aufgemacht worden, glaube ich, mit 14 Milliarden. Die großen Banken der Welt haben es alle gemacht. Auch Goldman Sachs, sie waren ja alle dabei. Und da muss natürlich auch die Deutsche Bank dabei sein, ist ja klar. Aber will damit sagen, der gesamte Finanzsektor, wozu man auch immer die deutsche Versicherung, die sehr potent sind, das ist auch nicht nur die Allianzversicherung, der war völlig und ist völlig in Ordnung. Die haben die Krise wunderbar gemeistert und weggesteckt. Übrigens, das will ich auch noch als Fußnote sagen, ich habe da einen Aufsatz geschrieben in der Zeitschrift Sozialismus, kann ich jedem nur empfehlen, den mal zu lesen, über die wahren Hintergründe der Bankenkrise und wer da die Schurken waren und wer da eigentlich die vermeintlichen Opfer waren. Die sogenannten Gutbanken, also die öffentlich-rechtlichen, die Sparkassen und die Volksbanken, die erzielen die höchste Profitrate. Ja, das, was die Privatbanken gerne hätten, ja, das realisieren die. Die realisieren zweistellige Eigenkapitalrenditen. Da muss man allerdings mal kritisch fragen, ob eine Volksbank eine zweistellige Eigenkapitalrendite oder eine Sparkasse eine zweistellige Eigenkapitalrendite realisieren muss. Da sollte man kritisch mal hinschauen. Und wir haben uns auch in der Arbeitsgruppe IT und Wirtschaftspolitik die Frage gestellt, wie kommt das eigentlich? Ja, wir sind dann darauf gestoßen, das ist das Geschäftsmodell dieser Banken. Sie sind in der Regel kleine regionale Banken, sie kennen ihre Kundschaft, den Handwerksbetrieb, den Meisterbetrieb. Da weiß man über das Geschäftsgebaren, da weiß man auch, der Handwerksmeister, der eine neue Maschine braucht, dafür einen Kredit für 100.000, der würde eher trocken Brot essen, als den Kredit nicht zurückzuzahlen. So, das ist zuverlässig. Damit kann man Profit machen. Und auf der anderen Seite sind die Einlagen in diesen Banken, ja, das ist unser Oma. Ich meine das jetzt nicht despektierlich, sondern das ist unser Oma, die da treu und brav, ohne Zinsen ihr Geld abliefert auf dem berühmt-berüchtigten Sparbuch, das nichts anderes als ein Ausbeutungsbuch ist. Ja, und dann kann man natürlich wunderbar zwischen Haben- und Sollzins kann man leben. Ja, und dann haben sie auch nicht unbedingt die Paläste, sie sind nicht personell überbesetzt. Ja, so, dann erziele ich zweistellige Profitraten. So, aber da muss man mal rein, kann ich nur empfehlen, auch den Genossen, die da genossen sind in Volksbanken, da mal ihre Geschäftsführung und mal und als ich hierher vorkam, noch wieder über ein Äther, wo wir das Gesetz haben, dass heute auch schwache Menschen, dass die Anspruch auf ein Girokonto haben, dass gerade Sparkassen die Verweigerer sind. Und wenn sie solche Konten einrichten, verlangen sie exorbitant hohe Sondergebühren. Und da kam die Begründung auch vom Sparkassenverband, ja, da seien jetzt aber auch viele, viele Flüchtlinge dabei und die könnten nicht Deutsch, sagt dieser Mensch da. Ich wäre fast vor die Leitplanke gefahren. Und die seien nun mal besonders beratungsteuer. Ja, und deshalb müsse man verstehen, müsse man da auch besondere Gebühren dann auf das Girokonto erheben. Man fasst es nicht. So, also dieser Finanzsektor war nie in Deutschland in Gefahr. Ja, wobei ich sage, einzelne Banken, ja, aber die interessieren mich nicht. Da müssen dann die Eigentümer selbst mit klarkommen bei der Commerzbank, wenn die da solche Dilettanten als Vorstände haben. Das wird ja auch durch die Aufsichtsräte abgesegnet. Wenn da nur Versager und Dilettanten sitzen, dann müssen sie dafür auch die Haftung übernehmen und bestraft werden. Das vierte Konto ist dann der Staat. Ja, und jetzt haben wir bisher ja nur Gutes. Wir haben ja jetzt nur Überschüsse. Jetzt brauchen wir so langsam mal ja mal einen Schuldner. Ne? Ja, und den finden wir dann im Konto 4 beim Staat. Da finden wir dann das ganze aufgelaufene Elend in Form von Staatsverschuldung. Der Zuwachs war alleine hier von 1991 bis 2014 1.113,1 Milliarden Euro zusätzlich an Verschuldung. So, und wenn ich jetzt mal, wenn jetzt einer mal mitgerechnet haben sollte, die Zahlen aufaddiert haben sollte, die Guthabenzahlen, das Vermögen, dagegen gehen jetzt zum ersten Mal 1,1 Billionen Verbindlichkeiten, Schulden. Ja, dann reicht das aber nicht. Jetzt brauchen wir noch einen Schuldner, einen Elenden. Wie finden wir den? Ja, im letzten Konto, im Konto 5 im Ausland. Und da steht eine fürchterliche Zahl. Da steht die Zahl 1,581,1, also fast 1,6 Billionen Euro, hat sich das Ausland in der Bundesrepublik Deutschland kumuliert von 1991 bis 2014 verschuldet. Wenn Sie jetzt die fünf Zahlen aufaddieren, dann werden Sie Wunderbares feststellen. Der Saldo ist nichts anderes als eine wunderbare Null. Das zeigt dann das ökonomische Gesetz. Der Zuwachs an Vermögen in einer Volkswirtschaft entspricht exakt dem Zuwachs der Schulden. Das lernt man eigentlich im zweiten Semester Volkswirtschaftslehre, volkswirtschaftliche Gesamtrechnung. Wenn ich da aber unsere sogenannten Volksvertreter frage, ich kenne ja so viele Abgeordnete, dann haben die noch nie was davon gehört. Die sitzen aber im Finanzausschuss des Deutschen Bundestages und regieren über uns, ja, und kennen nicht mal dieses einfache, triviale ökonomische Gesetz. Wenn die bei mir eine Klausur schreiben müssten, ja, dann weiß ich, welche Note dabei rauskommen würde. So, das zeigt einerseits ja einen gigantischen, völlig ungleich verteilten Reichtumszuwachs, selbst krisenüberlagernd. Zweitens, aber auch ganz klar eine gigantische Verschuldungszunahme, die auf zwei Player sich konzentriert. Erstens auf den öffentlichen Sektor, nämlich auf den Staat, und zweitens auf das Ausland. So, jetzt können wir als Bundesrepublik Deutschland, ja, wir akzeptieren das, wir haben davon ja auch Riesenvorteile. Man stelle sich jetzt nur mal ganz einfach vor, das kann ja ein kleines Kind fragen, was wäre denn, lieber Onkel, wenn diese 1,6 Billionen, die das Ausland uns schuldet, wenn die Kredite bei uns nicht genommen hätten, was wäre denn dann passiert? Ja, liebes Kind, dann wäre der Vermögenszuwachs in den drei Konten, private Haushalte, Unternehmen und Finanzsektor nicht so ausgefallen, um es exakt zu sagen, der wäre um 1,6 Billionen dieser Reichtumszuwachs geringer ausgefallen. Das wäre dann passiert. Das wäre dann passiert. Und wenn die Reichen das nicht akzeptiert hätten, ja, dann hätten sie den Staat ja bitten können, als zweiten elenden Schuldner die 1,6 Billionen auf die 1,1 Billionen noch drauf zu packen, so nach dem Motto, dann kommt es da auch nicht mehr drauf an. Das, liebes Kind, wäre dann passiert. Oh, würde das kleine Kind sagen, das geht aber nicht, das würde doch nie funktionieren. Richtig, kleines Kind, das funktioniert auch nicht. Das trägt die Gesellschaft nicht. Das ist Wolkuckucksheim. Wieso verstehen die Menschen das eigentlich nicht, was ein kleines Kind versteht? Warum kann man diesen einfachen Schluss nicht ziehen? Und wenn ich dann sehe, wie man hier mit den sogenannten Ausländern umgeht, wo wir nur vom Ausland leben, dann wird das Ganze noch beschämender, noch beschämender. Den Reichtumszuwachs, den wir in Deutschland haben, den haben wir unter anderem auch dadurch, dass wir die griechische Volkswirtschaft zu einer Elendsökonomie gemacht haben. Dieser Zusammenhang, den sollte man eigentlich verstehen. Da muss man auch eigentlich nicht Volkswirtschaftslehre für studiert haben. Da reicht eigentlich ein gesunder Menschenverstand. Ja, wie kommen wir da aber jetzt raus? Wie lösen wir die Frage eines notwendigen qualitativen Wachstums offensichtlich vor dem Hintergrund bereits bestehender Massenarbeitslosigkeit? Die haben wir übrigens nicht erst seit gestern im Land, die haben wir seit 40 Jahren im Land. Und wie lösen wir auch zukünftige technologische Entwicklungsprozesse? Viele reden ja schon von der vierten industriellen Revolution, Fabrik 4.0 als Stichwort, die massiv Arbeitsplätze kosten wird und auch zu völlig qualitativ veränderten Arbeitsprozessen führen wird. Wie lösen wir das? Ja, das kann man, wenn man es durchspielt, final und alle möglichen Modelle sich anschaut, kann man das nur lösen, indem man die Arbeit verknappt und damit natürlich die Verteilungsfrage stellt. Das muss aber sein, weil ich sonst aus der Verelendung, auch den prekarisierten Arbeitsmärkten, nie mehr rauskommen werde. Wir haben als Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik, und deshalb hat sie sich 75 gegründet, vor dem Hintergrund der damaligen Weltwirtschaftskrise 74-75, als in Deutschland auf einmal die Arbeitslosigkeit auf 1 Million anstieg. Schmidt wurde 74 Kanzler und sagte in seiner ersten Regierungserklärung, nie mehr darf in Deutschland die Schallmauer, er sprach von einer Schallmauer, von mindestens 1 Million Arbeitslose durchbrochen werden. Diese Regierungserklärung von Schmidt war keine 4 Wochen alt. Da war diese von ihm gesetzte Schallmauer durchbrochen. Davon haben wir uns ja nie mehr erholt. Wir haben eine überzyklische, strukturelle Arbeitslosigkeit. Man kann übrigens zeigen, dass dieser Aufbau, vor allen Dingen auch was Langzeitarbeitslosigkeit anbelangt, überzyklisch ist. Das heißt, das, was sich im Konjunkturzyklus, im konjunkturellen Abschwung an Arbeitslosigkeit, wir hatten in den letzten Jahren seit der Wiedervereinigung 9 Zyklen, was sich da jeweils abgebaut hat, im Aufschwung nicht mehr abgebaut hat. So, das heißt, es ist so eine überzyklische Sockel, ist immer hängen geblieben und damit hat sich eine Struktur auch verfestigt, sodass ja heute, das muss man auch mal sagen, das wissen die wenigsten, die Institute, die Wirtschaftsforschungsinstitute, das macht auch der Sachverständigenrat, das macht die EU-Kommission, ja längst etwa 90% der Arbeitslosen, die wir haben, in Europa abgeschrieben haben. Die existieren für die Wirtschaftswissenschaftler nicht mehr. Weil sie sagen, die sind strukturell arbeitslos. Die werden nie mehr in die Arbeitsmärkte zurückkommen, weil sie stigmatisiert sind, zu alt, krank, keine Ausbildung. So, die können wir auch deshalb bei unserer Potenzialeinschätzung, bei unserer Wachstumseinschätzung nicht mehr berücksichtigen. Das hat Folgen. massive wirtschaftspolitische Folgen, weil wenn ich diese zu strukturellen Arbeitslosen erkläre, wenn sie also nicht konjunkturell arbeitslos sind, ja, dann bringt das auch nichts, da noch zu intervenieren. Das bringt ja nur was, auch über die keynesianische Funktion des Deficit Spendings, hat Keynes auch immer gesagt, dieses Antizyklische dient der konjunkturellen Glättung, nicht der strukturellen Veränderung, sondern der konjunkturellen Glättung, dann brauche ich das auch nicht. Dann kann ich auch als Bundesfinanzminister wie Schäuble, der übrigens Jurist ist, kein Ökonom, von einer schwarzen Null faseln, dann ist das völlig in Ordnung. Dann kann man auch darüber faseln, dass eigentlich die Arbeitsmärkte Vollbeschäftigung oder nahe einer Vollbeschäftigung sind, wenn ich diese Sockelarbeitslosigkeit wegdefiniere. Die existiert nicht mehr. So bereinigt man ja auch die Statistiken, indem man die Tatsache, wir bekommen die auch nur vermittelt, die sogenannte offizielle Arbeitslosenzahl, das ist ja nicht die wirkliche. Die wirkliche liegt im Sockel etwa, was übrigens die Bundesagentur für Arbeit ausweist, als sogenannte Unterbeschäftigungsgröße, muss das nur lesen, die waschen sich da rein. Ja, aber Tagesschau, alle Zeitungen übernehmen nur die offizielle Arbeitslosenzahl. Da werden etwa langfristig strukturell in Deutschland, nur in Deutschland, 800.000 Arbeitslose schlicht und ergreifend wegdefiniert. Die sind arbeitslos, erscheinen aber nicht mehr, auch nicht in der Potenzialrechnung der Institute, wenn es darum geht, Wachstumsraten einzuschätzen und Wachstumsprozesse zu beurteilen. Das ist ein Skandal, der seinesgleichen sucht, wird totschweigend sozusagen hingenommen. Wir werden das jetzt auf unserer Herbsttagung bei der Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik zum Thema machen. Und werden da mal versuchen, das auch dann richtig darzustellen. Das ist aber nicht so einfach, weil da schon ein paar ökonometrische Berechnungen für notwendig sind. Da fehlt uns dann wahrscheinlich auch das Material, aber wir müssen mal gucken, wie weit wir da kommen. Das ist dringend notwendig, dass da aufgeklärt wird. Das ist ein ganz schlimmer Tatbestand. Ja, kommen wir zum entscheidenden Punkt des heutigen Abends, der da heißt eben, es gibt keine Alternative zur Arbeitszeitverkürzung. Und da können Sie es drehen von links nach rechts und von oben nach unten. Sie werden da immer wieder enden, dass Sie diese Arbeitszeitverkürzung brauchen, um aus dem Tal der Tränen rauszukommen. Ich will auch nur mal eine Zahl nennen. Die Massenarbeitslosigkeit hat uns gekostet im Jahresdurchschnitt, da bin ich dem IAB sehr dankbar, also dem Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung, da sind ja die Wissenschaftler der Bundesagentur für Arbeit, dass sie das mal, die fiskalischen Kosten der Massenarbeitslosigkeit berechnet haben. Da hat uns die Massenarbeitslosigkeit von 2000, haben Sie das gerechnet, bis 2013 jahresdurchschnittlich etwa jedes Jahr damit 73 Milliarden Euro gekostet. Das ist doch völlig klar. Wie naiv ist das denn? Ja, die Arbeitslosen kosten Geld. Ja, sie müssen erstmal direkt alimentiert werden. Ja, wir können sie ja nicht sterben lassen, wir können ja auch nicht sagen, geht mal nach Frankreich, die bedanken sich, die haben selbst genug Arbeitslose. Jeder Arbeitslose muss erstmal alimentiert werden, so, kostet. Muss ja an anderer Stelle verdient werden, das Geld. Zweitens gibt es dadurch Steuerausfälle, Ausfälle in den Sozialversicherungen, so, das nennt man die fiskalischen Kosten. So, und die lagen jahresdurchschnittlich bei, die sind jetzt ein bisschen abgeflacht, weil die Arbeitslosenzahlen ja zurückgegangen sind, aber mit dem hohen Preis der Prekarisierung erkauft, aber trotzdem rückgegangen sind. Wir müssen sich nur mal angucken, wie viel von den Arbeitslosen überhaupt AEG I bekommen. Da gibt es ja auch nur noch 12 Monate und so weiter. Die meisten sind doch da längst bei Hartz IV. So, also gigantische Kosten, die würden ja erstmal alle wegfallen. Wenn ich eine vollbeschäftigte Wirtschaft herbeiführe, ja, dann muss ich keinen alimentieren. Wenn ich eine vollbeschäftigte Wirtschaft habe, dann hat auch die Sozialversicherung keine Probleme. Die Rentenkassen, Die Gesundheitskassen haben ja deshalb nur Probleme, weil wir Massenarbeitslosigkeit haben. Wenn wir eine vollbeschäftigte Wirtschaft hatten und die würden alle einzahlen, dann würden diese Kassen in Deutschland aufgrund der hohen Potenz, die wir in Deutschland haben, der hohen Innovationskraft der Volkswirtschaft, der hohen Produktivität, ja, dann hätten wir in der Rentenfrage überhaupt kein Problem. Wir haben deshalb ein Problem, weil wir die Massenarbeitslosigkeit seit 40 haben. Das ist die Ursache. Und ich möchte die Ursache beseitigen und nicht mit Palliativmitteln oder in Symptomen rumdoktern. Das weiß jeder Arzt. Ja, wenn ich dem Patienten nur eine Pille gebe, eine blaue, ja, und ihm damit die Schmerzen nehme, dann ist sein Krankheitsherd nicht beseitigt, der ist weiter krank. Da kann ich ihm zwar ein bisschen die Schmerzen lindern, aber mehr auch nicht. Und wir machen heute wirtschaftspolitisch nur noch in Palliativmittel, in Symptomen rumdoktern, ohne die Ursachen zu bekämpfen. Und die Ursache allen Übels, Keynes lässt grüßen, in einer Volkswirtschaft ist immer der Tatbestand, wenn eine Volkswirtschaft unterbeschäftigt ist, wenn sie nicht in der Lage ist, alle Menschen einen einigermaßen Arbeitsplatz zu bieten, mit einem einigermaßen vernünftigen Einkommen, keiner will da Millionär mit werden, aber das Übel ist die Unterbeschäftigung, ist die Massenarbeitslosigkeit. Oskar Negt, für mich einer der größten Nachkriegssoziologen und Sozialphilosophen, viele kennen ihn sicherlich hier im Raum, war ja lange Professor in Hannover an der Uni, der hat gesagt, Arbeitslosigkeit ist ein Gewaltakt, ein gesellschaftlicher Gewaltakt gegen Menschen. Das unterschreibe ich sofort. Das ist ein Gewaltakt. Und deshalb muss eine Wirtschaftspolitik den Fokus legen auf eine Beseitigung dieser Ursache. Diese Ursache, daraus leiten sich alle anderen gesellschaftlichen Übel ab. Armut, Verelendung, Kinderarmut haben wir gerade noch wieder erschreckenden Bericht gekriegt. Da kommen sie dann, ja, dann kriegen die Kinder 50 Euro mehr. Das ist palliativ. Das ist, nichts. Damit löse ich Kinderarmut nicht. Damit mache ich ein bisschen Linderung. Aber die Ursache, dass das Kind arm ist, ist darin zu finden, dass der Vater, dass die Eltern arbeitslos sind. Und wenn ich das nicht beseitige, ja, dann ist das wie beim Onkel Doktor. Dann gibt er dir eine rote Pille, kannst du dann Tag mit deinen Schmerzen ein bisschen lindern, am zweiten Tag sind die Schmerzen aber schon wieder da und du bist immer noch tief krank, weil die Ursache den Krankheitsherd nicht beseitigt hat. Ich habe es durchgerechnet. Ich habe es durchgerechnet mit Masarat. Wir haben es durchgerechnet. Ich habe es jetzt nochmal durchgerechnet. Auch hier in diesem kleinen Broschüre. Wir hatten 2015 Ist-Zahl. Das muss man ja von Vollzeitbeschäftigten ausgehen. Ich will ja nicht die Teilzeitbeschäftigten, denen auch noch die Arbeitszeit verkürzen. Wir müssen ja dann uns die Zahlen angucken, wie viele Vollzeitbeschäftigte hatten wir im Ist. 2015 liegen jetzt die letzten, gut, jetzt haben wir Monate 2016, aber wir haben es jetzt gerechnet auf Ist-Basis, Jahresbasis. 2015 hatten wir in Deutschland abhängig Beschäftigte, Vollzeitbeschäftigte, die hatten im Durchschnitt eine 36,3-Stunden-Woche, 23.908.000 Menschen. Da sind keine Auszubildenden dabei. So, die hatten eine durchschnittliche Wochenstundenzahl von 36,3 Stunden. Die haben im Jahr netto 1.597 Stunden gearbeitet. Nur da ist ja ein Potenzial gegeben, um die Arbeitszeit zu verkürzen, um dann die, die Teilzeit beschäftigt sind, geringfügig beschäftigt sind, die sukzessive hochzufahren auf 30 Stunden und die sukzessive runterzufahren. So, erster Befund, das geht in einem Jahr nicht. Geht das denn in zwei Jahren? Nein, geht auch in zwei Jahren. Ja, geht das denn wenigstens in drei Jahren? Nein, geht auch in drei Jahren noch nicht. Ja, aber in vier? Nein, in vier auch noch nicht. Ja, aber bitte in fünf auch noch nicht. Wir müssen noch ins sechste Jahr rein, um dies umzustellen. Weil die Sünden der Vergangenheit, das ist in der Ökonomie so und das verstehen auch die wenigsten Menschen, die Ökonomie hat Gesetze, wie die Physik Naturgesetze hat. Ich sage auch immer meinen Studierenden, wenn sie die Erdanziehungskraft, das Gesetz der Erdanziehung, wenn sie das kennenlernen wollen und sofort den empirischen Befund haben wollen, dann steigen sie bitte auf die Fensterbank und dann können sie es überprüfen. Kriegen sie sofort den empirischen Befund, ob das stimmt. Ich verspreche Ihnen, der Befund ist sofort da. In der Ökonomie gibt es genauso Gesetze, nur der Unterschied zur Physik ist, die Gesetze in der Ökonomie kommen erst mit dem Time-Lag. Das macht die ökonomischen Gesetze so gefährlich und so anfällig gegenüber menschlichem Versagen. Weil keiner steigt auf die Fensterbank und überprüft dieses Gesetz, es sei denn, er ist selbst lebensmüde geworden. So, aber in der Ökonomie meint man ja, man kann hier alles vergewaltigen, jeden Tag. Das hat überhaupt keine Auswirkung. Nein, überhaupt nicht. Da passiert auch nichts. Wir können vergewaltigen, wie wir wollen. Nein, weil wir so gesündigt haben in der Vergangenheit und die Arbeitszeit nicht mit dem Produktivitätsfortschritt gekürzt haben, ja, werden wir jetzt abgestraft. Wir müssen ins sechste Jahr rein, um das sukzessive abzubauen. Weil, die Begründung ist eine einfache, die Finanzierungsmasse für Arbeitszeitverkürzung ja nur die Produktivitätsrate ist. Mehr haben wir als Finanzierung ja nicht gesamtwirtschaftlich. Den Produktivitätszuwachs. Und der Produktivitätszuwachs ist gleichzeitig wieder Wachstum. Da gibt es jetzt ein einfaches ökonomisches Gesetz. Wenn in einer Volkswirtschaft die reale Wachstumsrate des BIPs, also des Bruttoinlandsproduktes als Indikation, wenn diese Wachstumsrate kleiner ist als die Produktivitätswachstumsrate, dann sinkt Gesetzmäßigkeit in dieser Volkswirtschaft das Arbeitsvolumen. Das Arbeitsvolumen ist aber nichts anderes als das mathematische Produkt aus der Zahl der Beschäftigten, der Menschen, die Arbeit haben, multipliziert mit ihrer individuellen Arbeitszeit. Wenn dann die Gesellschaft nicht bereit ist, diese Gleichung dahingehend aufzulösen, dass die Arbeitszeit reduziert wird, dann muss die Gesellschaft die Lektion lernen, das ökonomische Gesetz hart spüren, dann wird nämlich die Beschäftigung sinken. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Und wenn ich dann schon einen hohen Bestand an Arbeitslosigkeit habe, ja, dann weiß ich, was passiert mit dieser Volkswirtschaft. Dann hat diese Volkswirtschaft wie in Deutschland 40 Jahre Massenarbeitslosigkeit und am Ende eine Prekarisierung der Arbeitsmärkte erkauft und damit Armut und Elend. Dann wächst jedes fünfte Kind in dieser Volkswirtschaft, wie die neuesten Zahlen zeigen, in Armut auf. In meiner Stadt, wo meine Hochschule steht, in Gelsenkirchen, ist es übrigens jedes dritte Kind. In Berlin, in der Hauptstadt übrigens auch. Eigentlich ist das nicht so schwer zu begreifen. Aber ich weiß ja, in der Ökonomie spielt die Interessen immer die letztlich entscheidende Rolle und die Macht. Wer hat die Macht, die meiste Macht, um seine Interessen zu maximieren auf Kosten der anderen? So, und wenn man sich das jetzt mal durchrechnet, dann haben wir, oder dann hatten wir in Deutschland, Moment, die Zahlen, das ist alles empirisch, das ist immer das Schöne, weil ich immer sauber empirisch arbeite. Wenn man sich jetzt mal, und die Zahl kennen Sie bereits, die habe ich schon bereits hier heute Abend zitiert, nämlich die reale Wachstumsrate des BIPs, die 1,3%, ja, die hatte ich schon mal zitiert, von 1991 bis 2015. Das war die reale Wachstumsrate des Bruttoinlandsprodukts. Und wenn ich mir jetzt die Wachstumsrate der Produktivität anschaue dagegen, dann sehe ich da welche Zahl? Dann sehe ich hier jahresdurchschnittlich von 1991 bis 2015 1,4. Das heißt, das Arbeitsvolumen ist demnach nach Ableitung um 0,1% nur zurückgegangen. Ja? Und das Arbeitsvolumen ist ja die entscheidende Größe. Und das waren insgesamt 1 Milliarde Stunden. Wir Deutsche haben 1991 zusammen arbeitsteilig 60 Milliarden Stunden gearbeitet und wir haben 2015 59 Milliarden Stunden gearbeitet. Das sind exakt diese 0,1% oder in absoluten Zahlen etwa gut diese 1 Milliarde Stunden weniger. So, aber wenn man sich dagegen die Arbeitslosenzahl anguckt, dann muss die Arbeitslosenzahl konstant geblieben sein. Wenn ich unterstelle, wir hatten keine demografisch bedingte Zuwächse, überproportionalen Zuwächse in der Arbeitsangebotsfunktion. Und exakt das ist der empirische Befund. Wir hatten 1991 2,6 Millionen Arbeitslose und wir hatten im Jahresdurchschnitt 2015 2,7 Millionen Arbeitslose. Das waren also etwa 100.000 weniger. Das heißt, weil Wachstumsrate und Produktivitätsrate seit Wiedervereinigung etwa den Gleichklang hatten, konnte die stehende Massenarbeitslosigkeit logischerweise bei einer konstanten Arbeitsangebotsfunktion nicht abgebaut werden. Der Befund ist eindeutig. Kann auch gar nicht anders sein. So, aber wir haben dieses dann erkauft mit einer Prekarisierung, weil der Abbau der Arbeitslosenzahlen, das schlimmste Jahr war das Jahr 2005, da lag die Arbeitslosenzahl, nur die registrierte, ich rede nur von den registrierten Zahlen, jetzt bei 4,8 Millionen im Jahresdurchschnitt. Die hat sich dann abgebaut jetzt auf die 2,7. Aber dieser Abbau, der Schröder-Fischer geschuldet ist, weil sie gesagt haben mit der Agenda 2010, wir müssen die volkswirtschaftliche Beschäftigungsschwelle absenken, ja, aufgrund der Relation von realem Wachstum und Produktivität und müssen die Menschen durch Zwang in die Arbeitsmärkte, in die Beschäftigung reinzwingen und das implizierte eben die Prekarisierung. Das ist der hohe Preis, der hier dafür gezahlt wurde. Und ich kann mich erinnern, am Vorabend seiner Schweiß- und Tränenrede im Bundestag am 21. März 2003 gab der damalige deutsche Bundeskanzler Gerhard Schröder der Blödzeitung ein Interview und da hat er dies schon alles gesagt mit dem einem Satz: Kein Deutscher, sagt er dort, ich zitiere ihn jetzt wörtlich, kein Deutscher hat das Recht auf Faulheit. Punkt. Damit wollte er sagen, wir werden sie in die Arbeit zwingen. Wir werden es ihnen austreiben, sich einzurichten. Andere hat man von der sozialen Hängematte gefaselt. Wir werden sie zu geringstem Lohn, Schröder war ja auch immer stolz, dass er den größten Niedriglohnsektor in Europa geschaffen hat. Das hat er in Davos mal gesagt, wo sich im Januar die sogenannte Weltelite trifft. Dass dieses Prekariat, also niedrigste Löhne bei langer Arbeitszeit, ja, dass das der Preis für den Abbau dieser registrierten Arbeitslosigkeit war. Aber im Befund hat sich seit der Wiedervereinigung, wie ich gerade anhand der Zahlen gezeigt habe, nichts verändert. Das Erschreckende ist, wenn man sich den langfristigen Trend anschaut, seit den 60er Jahren, dann will ich hier nur mal ganz schnell, ist auch in der Broschüre dargelegt, die 60er Jahre zeigen den Befund Arbeitsvolumen minus 0,8%, 70er Jahre minus 0,9%. Was erstaunt, ich habe da keine Erklärung für, aber der Befund ist so, 80er Jahre plus 0,2%, 90er Jahre minus 0,5%, 2000er Jahre minus 0,3% und jetzt kommt 2010 bis 2015, also nach der Krise, ja, Zuwachs 0,9%, aber die 0,9% können wir erklären. Die sind genau der Prekarisierung geschuldet, die es in den 80er Jahren unter der Kohl-Regierung nicht gegeben hat. Ich kann die Zahl nicht erklären, wir martern uns auch in der Arbeitsgruppe das Gehirn. Es ist so, wie es ist, das ist der Befund, aber wir können ihn nicht erklären, während die 0,9 im Zeitraum 2010 bis 2015 ganz klar erklärbar sind durch die Prekarisierung der Arbeitsmärkte. Wenn man jetzt nochmal zurückgeht zum Modell, zum Ausgangsmodell, ja, dann findet man die Lösung darin, dass wir, wie gesagt, bis ins sechste Jahr rein müssen. Wenn man nur mal die 1,4% Produktivität jetzt fortschreibt, die aber eben nicht ausreicht zur Finanzierung, um den Sockel an Arbeitslosigkeit abzubauen. Wenn man das machen würde, dann könnte man bis zum Jahr 2020, also dann mit 21 würde es dann greifen, hätte man kumuliert etwa knapp 4 Millionen in Arbeit und Brot gebracht, wenn man pro Jahr um 5% die Arbeitszeit reduzieren würde. Also wenn man die Arbeitszeit vom Ist 36,3 Stunden 2015 jedes Jahr bei diesen Vollzeitbeschäftigten um 5% absenkt, dann lande ich 2020 bei einer 30-Stunden-Woche. Ja, das ist eine Reduzierung um 6,4 Stunden. Das würde dann bedeuten, dass dadurch ein Arbeitsvolumen freigesetzt würde für knapp 4 Millionen Menschen. So, damit habe ich aber noch nicht einen aus der Teilzeitbeschäftigung was Gutes getan. Ja, weil, und jetzt kommt das ja ins Spiel, voller Lohnausgleich und Personalausgleich. Das sind zwei Prämissen, die müssen erfüllt werden. Wenn die nicht erfüllt werden, wie das leider gelaufen ist in den 80er Jahren mit der sogenannten 35-Stunden-Woche, ja, wo die Gewerkschaften es leider versäumt haben, diese beiden Prämissen in die Tarifverträge mit reinzuschreiben, dies geht nur bei Lohn- und Personalausgleich, dann wissen wir, was dann passiert. Dann führt das zu Arbeitsverdichtung, dann führt das am Ende dazu, dass ja, die Menschen sich sogar von Arbeitszeitverkürzung abwenden, weil die, die dann Arbeit haben, die sagen, wir wollen lieber einen Schluck aus der Lohnpulle, weil sie ja auch Realeinkommenskürzungen realiter erleben, dann ist ihnen das Hemd, wie sagt man, näher als der Rock, ja, und sie denken null an die, die längst keine Arbeit mehr haben. Das heißt, es kommt ja auch zu einer Entsolidarisierung zwischen den Arbeitsplatz noch Besitzern und die längst keine Arbeit mehr haben. Das ist ja auch übrigens gesellschaftlich gewollt. Zwischenfrage, lass mich jetzt eben zu Ende bringen. Ich mache jetzt auch kurz und knapp. So, wenn wir jetzt nochmal das Modell uns betrachten, was heißt Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich? Ich mache es ganz einfach. Wir unterstellen mal, ein Mitarbeiter hat einen Stundensatz von 10 Euro und wir haben eine Produktivitätsrate von 2%. Dann kann verteilungsneutral dieser Stundensatz von 10 Euro um 20 Cent auf 10,20 Euro, um diese 2% Produktivitätsrate, weil Produktivität ist Verteilungsmasse, angehoben werden. Würden die Unternehmer die Preise um 2% erhöhen, also wir hätten eine Inflation um 2%, dann müssten die Nominallöhne auch um 4% steigen, weil auch die Preissteigerung Verteilungsmasse ist. Sonst habe ich eine Umverteilung. Sonst stecken sich die Unternehmer die 2% Preissteigerung alleine in die Tasche. Wir abstrahieren das Modell mal, es kommt aber aufs Gleiche raus am Ende, um es zu vereinfachen, nur auf die Produktivitätsrate, also Preisniveau-Neutralität. Dann kann ich aber auch gleichzeitig die Arbeitszeit und muss sie um 2% reduzieren. Sonst habe ich keine Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich. Weil sonst eine Umverteilung zugunsten des Kapitals stattfindet, ist ja völlig klar. Ja? Ich muss gleichzeitig die Arbeitszeit verkürzen. Weil ich habe dann, nehmen wir mal an, der Mitarbeiter hat vorher 40 Stunden gearbeitet, hat dafür in der Woche, in der Stunde 10 Euro bekommen, 10 mal 40 Euro, mal 40 Stunden, dann hat er in der Woche 400 Euro verdient, richtig? 400 Euro verdient. So, und wenn jetzt die Produktivität um 2% steigt, dann kann ich seinen Lohnsatz um 20 Cent steigen, 2% auf 10,20, und die Arbeitszeit um 2% reduzieren. Das sind 0,8 Stunden bei 40 Stunden. Dann hat er noch eine 39,2 Stunden Woche. Wenn ihr jetzt multipliziert Den gesteigerten Lohnsatz in Höhe der Produktivitätsrate, 10,20 Euro, mal verkürzte Arbeitszeit, 2%, 39,2 Stunden Woche, dann kommt ihr wieder richtig auf 400 Euro. Das heißt Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich. Erstaunt bin ich immer, wenn ich Gewerkschaftssekretäre frage, erklär mir mal Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich, dann können die mir das überhaupt nicht erklären. Da weiß ich dann auch, warum die das nicht fordern. Weil ich das nicht verstanden habe, kann ich auch schlecht fordern. Ja, da fängt auch schon das Elend an. So, und jetzt setze ich ja 0,8, bei diesem einen Mitarbeiter habe ich ja 0,8 Stunden in der Woche Arbeitsvolumen freigesetzt, das ich brauche. Jetzt kommt der Personalausgleich ins Spiel, ja, um den Arbeitslosen mit 0,8 reinzuholen. Zu gleichen Bedingungen. Der kriegt sofort auch die Lohnsteigerung ab mit 10,20, ja, kriegt das Gleiche ab. Wenn er das nicht bekommen würde, würde der Unternehmer, der Kapitalist sich wieder totlachen, hätten wir nämlich wieder eine Umverteilung zulasten der Lohnquote. Das kann man wunderbar einfach mathematisch zeigen. Das ist notwendig. Dann steigt zwar das Einkommen in Summe, volkswirtschaftlich betrachtet, ist auch notwendig, um den Zuwachs an Produktivität, der sich ja in Gütern zeigt, um den nachzufragen, sonst hätte ich ja eine Krise. Das hat mir Professor Flassbeck ja vorgehalten, da gibt es ja die Flassbeck-Bontrop-Kontroverse, ja, die ist ja jetzt nochmal von Kollegen Helmedag da bestätigt worden, dass Bontrop recht hat und nicht Flassbeck. Flassbeck hat mir ja vorgeworfen, dann würde Nachfrage ausfallen. Selbst der hat es nicht verstanden, ja, dass sie gar nicht ausfallen kann. Die fällt nur dann aus, ja, wenn ich nicht dann auch die Arbeitslosen reinhole, weil dann Nachfrage ausfällt. Aber ich habe hier durch diesen Zuwachs, ja, durch Produktivität, da brauche ich gar keine Preissteigerung für, habe ich auch einen Zuwachs an Gütern, der dann konsumiert wird durch das zusätzliche Einkommen, das ja der Arbeitslose erhält. Das ist verteilungsneutral. Da verändert sich gesamtwirtschaftlich an der Lohn- und Gewinnquote gar nichts. Gar nichts. Und wenn ich jetzt das noch in Preissteigerung umsetze, dann verändert das Modell sich überhaupt nicht. Nur dann muss ich auch in Höhe der Preissteigerungsrate, also der Inflationsrate, natürlich auch den Lohnsatz annehmen. Wenn ich dann 2% neben der Produktivitätssteigerung noch an Zuwachs habe, ja, dann muss der Lohn von 10 Euro eben um 4% steigen, nämlich auf 10,40 Euro. Ja, sonst habe ich wieder eine Umverteilung. Also das ist auch kein Hexenwerk, das ist auch keine höhere Mathematik. Da reichen die Grundrechenarten, die reichen da wirklich aus, um das durchzurechnen. Das ist aber, und das ist eine Kritik, die muss ich mir gefallen lassen. Weil die lasse ich mir dann gerne gefallen, weil ich sie dann auch auf der anderen Seite brauche. Das Modell ist eine klassenimmanente Umverteilung. Da zahlt die Arbeiterklasse die Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohn- und Personalausgleich selbst, ohne den Kapitalisten überhaupt zu belasten, sonst wäre es ja auch nicht verteilungsneutral. Und trotzdem wollen die Kapitalisten das nicht, obwohl sie keinen Nachteil haben. So, das ist eine Kritik, die ist berechtigt. Aber da wir die Verhältnisse so verschlimmbessert haben, aufgrund der Versäumnisse der Vergangenheit, kriege ich diese Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohn- und Personalausgleich, ohne die Verteilungsfrage zu stellen, gar nicht mehr hin. Das heißt, ich muss in die Gewinne rein. Und das ist auch gut so, sonst wäre es nämlich wirklich eine klassenimmanente Umverteilung, die ich nicht will. Jetzt zu dem Problem, und da schließt sich dann auch der Kreis, das kann man da ganz klar mit lösen, aber Sie haben den berühmten Finger in die berühmte Wunde gelegt. Ja, in kleinen Betrieben geht das nicht, weil die kritische Masse fehlt. Ja, Sie haben es gesagt, die Stunden, das Potenzial, was ich dadurch freisetze, reicht nicht. So, muss auch nicht. Es greift ab Unternehmen Größenordnung 250 Beschäftigte und mehr. So, und da sage ich dann mal, da müssen wir eine Lösung für finden, gesellschaftlich. Ja, da kann man dann auch wiederum argumentieren, ja, da sind aber die in den Unternehmen arbeiten, das soll ja ein paar, nicht gerade wenige sein in Deutschland, dann sind die aber von der Arbeitszeitverkürzung, sind die dann aber abgeschnitten. Ja, Aber da kann man ja andere Kompensationen dann über monetäre Faktoren schaffen, die dann auch möglich sind und umsetzbar wären. Das ginge, wenn man es nur will. Aber man will das ja nicht. Man will ja selbst auch in den Bereichen, wo die kritische Masse für solche Arbeitszeitverkürzung da wäre, ja, will man es nicht, sondern da will man weiter das erste Marx'sche Gesetz zur Geltung bringen des absoluten Mehrwerts, dass der Kapitalist danach trachtet, den Mehrwert zu maximieren über eine Ausdehnung des Arbeitstages und nicht mal die relative Mehrwertgröße über Produktivitätssteigerung zu seinem Vorteil einsetzen will. Also, es geht, wir zeigen das mathematisch, rechnerisch, empirisch durchgerechnet mit der Einschränkung, dass das in kleinen Betrieben, weil da ganz einfach die kritische Masse fehlt, eine Problematik ist. Aber wenn wir mal in den Unternehmen damit anfangen würden, wo die kritische Masse vorhanden ist, dann würden wir einen Riesenschritt nach vorne machen, um das eigentliche Übel, nämlich die Massenarbeitslosigkeit, die originäre Ursache für die ganzen anderen Ableitungen, um das endlich mal anzugehen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.